Hallo liebe Zuhörer bei der neuesten Ausgabe unseres Podcasts Zebras and Unicorns. Mein Name ist Jakob von Trending Topics und neben mir sitzt Sarah von Tech & Nature. Hallo Sarah.
Hallo Jakob, hallo liebe Zuhörer. Ich kann es gleich verraten, unsere neue Folge führt uns in die Tabakfabrik nach Linz. Sag Jakob, wann warst du dort das letzte Mal?
Naja, das war zu Prä-Corona-Zeiten. Jedenfalls die Tabakfabrik ist für mich die erste Anlaufstelle, wenn ich nach Linz fahre, weil dort kann man quasi an einem Fleck viele der Startup-Gründer, der Innovatoren, der Risikokapitalgeber, der Forscher, also der hellen Köpfe von Linz an einem Ort treffen. Ist ein riesengroßes Areal, schaut ziemlich cool aus und ich bin immer wieder gerne dort.
Ja, das haben wir vor allem einem Mann zu verdanken, dem Chris Müller. Wusstest du, dass der Direktor der Tabakfabrik eigentlich Künstler ist?
Ich wusste es nicht, aber ich hätte es mir fast gedacht, denn ich habe den Chris Müller schon ein paar Mal getroffen und der hat auf jeden Fall diese Künstlerart in sich.
Ja, genau darüber spreche ich heute mit ihm. Es gibt aber noch ein weiteres Thema. Chris Müller, der ist nämlich natürlich nicht nur Künstler, sondern auch Unternehmer und hat ein eigenes Startup, Atmos, das sich gesunder Luft verschrieben hat. Aber lassen wir ihn das vielleicht am besten selber erzählen.
Und bevor es losgeht, noch eine Botschaft unseres Werbepartners Mazda.
Mit dem neuen Mazda MX-30 ist es wie mit diesem Podcast. Er ist da, um Ihren Tag ein bisschen aufregender zu machen. Denn egal wie lang, kurz, stressig oder spontan Ihr Alltag auch ist, der neue Mazda MX-30 bleibt an Ihrer Seite. Mit einer Reichweite, die Sie von der Vollzeit in die Freizeit bringt. Und Elektroenergie, die Sie antreibt. Egal wohin Sie fahren. Erleben Sie Fahrgefühl für ein bewegtes Leben mit dem neuen Mazda MX-30. Rein elektrisch. Hört sich gut an? Dann überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.
Ja, herzlich willkommen, Chris Müller. Schön, dass du bei Zebras und Unicorns dabei bist.
Ja, schön für mich. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Chris, die Tabakfabrik ist Coworking Space, Bildungseinrichtung, Werkstatt, Event Space, Kunstatelier und wahrscheinlich noch vieles mehr. Es kommen dort also täglich sehr viele Menschen zusammen. Wie geht's euch denn in der Corona-Krise?
Ja, es stimmt alles, was du gesagt hast vorher. Das sind wir. Wir sind, glaube ich, der erste kollaborative Konzern der Welt. Also ein Riesenareal, das miteinander arbeitet und nicht, bestenfalls nicht gegeneinander, aber vor allem nicht nebeneinander. Und deshalb glaube ich, auch die Frage so beantworten zu können, dass wir leichter durch die Krise kommen, weil wir gut abgestimmt sind, weil wir uns gut und schnell austauschen können, weil wir uns an der Schulter des oder der anderen ausheulen können, weil wir uns gegeneinander, also füreinander Mut machen können und weil wir halt neue Geschäftsmodelle vertrauensvoll rasch implementieren können.
Du bist ja nicht nur Geschäftsführer der Tabakfabrik, sondern auch künstlerischer Leiter. Das würde man ja eher bei einem Theaterhaus erwarten. Was macht denn die künstlerische Leitung von einem, ich sage jetzt mal, Gebilde wie der Tabakfabrik aus?
Also erstens ist es ein großes Theater, die Tabakfabrik. Es ist fast eine Oper, ein Opernhaus mit allen und Höhen und Tiefen und allen Extremen. Was es wirklich ausmacht und wo ich persönlich und wir überzeugt sind, dass wir als Gesellschaft große Fehler begangen haben, nämlich die klassische Innovation, also die Innovation der Technikerinnen, der Ingenieurinnen zu trennen von jenen der Künstler und Kreativen, also im klassischen Bereich der feinen Künste zum Beispiel. Und wir einfach sehr davon überzeugt sind, dass wir beide Disziplinen, beide Innovationsarten und Spielarten zusammenbringen, weil man sehr, sehr viel voneinander lernen kann. Und bei uns beginnt ja das Produktionsband mit Kunst, Forschung, Wissenschaft, Philosophie und Ethik, weil wir eben glauben, dass diese Disziplinen den gesellschaftlichen Wandel, die Zeichen am gesellschaftlichen Himmel früh erkennen und ihn dann in Anführungszeichen weitergeben können an die klassischen Teilmärkte der Kreativwirtschaft. Und das war vorher nicht so. Also wir glauben eigentlich weniger an Nachhaltigkeit, sondern ich würde sagen, wir wollen einen Begriff der Vorhaltigkeit implementieren. Wir wollen also gemeinsam so weit nach vorne schauen, dass man relativ wenige Fehler macht, was die Umwelt betrifft. Und somit, glaube ich, wollen wir vorhaltig sein und nicht nachhaltig. Und das gelingt eben, wenn man künstlerische, philosophische, ethische Disziplinen mit auf einem Areal hat. Und das ist auch meine Aufgabe, diese Milieus anzusprechen, diese Einzelpersonen mit zu integrieren, weil das einfach für uns ein gleichrangiger Part ist zur wirtschaftlichen Seite.
Was ist denn für dich das schönste oder vorhaltigste Projekt, das Kunst oder Kreativität und Technologie gemeinsam hervorgebracht haben?
Also eigentlich immer das Nächste, wie man so schön sagt. Wir haben ein sehr gutes Beispiel vor der Tür. Also wir haben ja große Ausstellungsräumlichkeiten und da kommt ab Februar bauen wir da 64.000 Quadratmeter an neuer Fläche dazu mit Hotels, mit 25% Wohnanteil, mit Tiefgarage, mit Restaurants, mit also Infrastruktur, die man braucht, plus neuen Büroräumlichkeiten, neuen Werkstätten. Dann sind wir bei 126.000 Quadratmeter. Und in dieser Fläche, die nicht denkmalgeschützt ist und die wir demnächst einmal wegreißen werden, wird noch eine Veranstaltung stattfinden mit meinem lieben Freund mittlerweile und treuen Partner, dem Oliver Forster. Nämlich wird die Van Gogh-Ausstellung aus Paris zu uns kommen und man wird erleben, die Bildwelten, diese gewaltigen Farbwelten von Van Gogh, also über 60 Projektionen sozusagen im Raum verteilt und man wird sozusagen das dreidimensional erleben können. Und diese Bildwelten von Van Gogh werden Sie am Ende der Reise dieses Bauteils, also irgendwann in einem neuen Jahr Richtung Februar, werden wir die Blumen ausblenden und alle Pläne und Fotos und Erinnerungen an die Jahrzehnte zuvor werden wir da einspielen. Also man wird sozusagen dieselbe Technik der Ausstellung nutzen, aber sozusagen die schönsten Momente in der Tabakfabrik sehen und vorher in der Wollzeugfabrik. Und dann gibt es den Moment, wo Wacker Neuson, also ein Baggerunternehmen, wahrscheinlich sehr bekannt in der Industrie, bei uns mithilft, mit autonomen Baggern reinzufahren und gemeinsam mit einer Delegation aus Politik, Wirtschaft, Kunst sozusagen den digitalen, autonom durchgeführten Drohnenbagger Spatenstich durchführt. Und diese Verbindung, glaube ich, zeigt sehr gut, wie wir das machen. Das schon mal die Van Gogh-Ausstellung, die so digital funktioniert. Dann die Industrie mit reinzunehmen, dass ein Industriebetrieb wie Wacker Neuson zusagt und sagt, das ist eine super Geschichte. Wir spenden, also wir fördern diese Ausstellung auch, wollen mit dem Logo vertreten sein, werden unsere Bagger, unsere Ideen damit zum Einsatz bringen. Und das ist eigentlich für mich eines der schönsten Beispiele, die jetzt kommen werden. Diese Verschmelzung von Van Gogh und ferngesteuerten Baggern, also was ganz Virtuoses, was Neues, was es so noch nicht gegeben hat. Und das sind die schönen Momente der Tabakfabrik und das sind die schönen Momente des Direktors für Entwicklung, Gestaltung und künstlerische Agenten.
Das klingt sehr spannend, da bin ich schon neugierig und hoffe, dass euch das Coronavirus auch keinen Strich durch die Rechnung macht.
Das hoffen wir auch, ja.
Als ich das letzte Mal in der Tabakfabrik war, habe ich sie noch als ziemliche Betonwüste in Erinnerung. Das hat sich aber heuer geändert, oder?
Ja, also zu einem großen Teil. Betonwüste ist absolut richtig. War natürlich eine Fabrik, also wo wenig drauf geschaut worden ist, was an Vegetation blüht, bis auf ein paar große Bäume. Und es gibt bei uns eine Halle, nämlich die Lösehalle. Und in dieser Lösehalle wurden von hauptsächlich Frauen, von Fabriksmitarbeiterinnen, da sind die Tabakballen reingekommen. Und diese Ballen, also gepresste Blätter zu Ballen, die wurden dann gelöst von den Arbeiterinnen. Also die Blätter wurden wieder von den Ballen gelöst und darum heißt die Lösehalle. Und neben dieser Lösehalle gibt es einen sogenannten Biofilter. Also diese Blätter wurden dann mit verschiedenen Ingredienzien aufbereitet und vermischt, dass es dann zu den verschiedenen Geschmackssorten kommt. Aber dieser Vorgang hat einen unglaublichen Gestank ausgelöst. Und von dieser Lösehalle, da gibt es einen Keller darunter, ist dieser Geruch in die freie Natur gekommen. Und das ist ungefähr, wie kann man sich vorstellen, wie ein Schwimmbecken mit 20 Meter mal 8 Meter ungefähr in der Länge. Und dieser sogenannte Biofilter wurde in diesem Jahr zum Aerosolfilter. Also da, wo früher sozusagen der Geruch der Tabakpflanzen, der Tabakproduktion unangenehm herausgekommen ist, haben wir mit Erde befüllt und 70 ausgewählte Bäume gepflanzt, die mit Sensoren nach und nach sozusagen verbunden werden. Es gibt einen Messturm in der Nähe, der gerade, das seht ihr nicht, aber sozusagen der an meiner Wand schon ausgedruckt hängt, der von der Temperatur, der Windstärke, den verschiedenen PM-Größen, also PM1, PM2,5, verschiedene Gase und so weiter, also alles, was man heutzutage messen kann, beinhaltet. Das ist ein echter super Messtower von Atmos. Der wird da angebracht und Ziel ist, dass wir feststellen können und visualisieren können, wie diese 70 Bäume sich positiv auf das Umfeld der Tabakfabrik gestalten. Also wie verhält sich die Birke, wie verhält sich die Esche und so weiter auf diesem Areal für die Umwelt. Was können wir daraus lernen und wie könnte die beste Vegetation, Ökologie für die Tabakfabrik ausschauen, um die Luft zu waschen von schädlichen Aerosolen. Und das hat heuer begonnen. Wir haben jetzt mit 70 Bäumen begonnen, aber das ist in Wirklichkeit erst ein kleiner Abschnitt, denn jetzt beginnt der Großbau vorne und ab Frühling nächstes Jahr werden die weiteren Schritte folgen, also auch wieder Pflanzen, Bäume, Begrünungen und so weiter und so fort. Und übrigens auch mit der Firma wieder Wacker Neuson, die uns hilft, auf innovative Art mit diesen Drohnenbaggern, mit diesen ferngesteuerten Dingern Bäume zu pflanzen.
Du hast ja da sicher über die Tabakfabrik hinausgehend Erfahrungen. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht Klimakrise und Umweltgedanken in der modernen Stadtentwicklung ganz generell?
Naja, noch ein zu kleiner, vor allem ein krisengesteuerter, ein anlassbezogener. Aber ich glaube, das sind so die letzten Auswirkungen einer alten Industrie und einer alten Stadtpolitik, die so nicht mehr haltbar sind und auch nicht mehr haltbar sein dürfen. Und von daher wird sozusagen die hoffentlich unsere Generation, aber auch schon die nächste Generation ganz sicher ganz anders umgehen mit dem Thema Stadtentwicklung und Begrünung. Und zwar in einem richtig großen Ausmaß, also nicht sozusagen ein bisschen behübschen, sondern viel größer. Und ich werde jetzt 48, meine Kinder sind, werden 14 und 10 Jahre alt. Und was man da halt schon feststellen kann, ist das völlig anderer Bezug zur Natur, zu Nachhaltigkeit oder Vorhaltigkeit. Und also kann man beim besten Willen nicht vorstellen, will man das nicht vorstellen und glaub's auch nicht, dass diese Bewegung noch aufzuhalten ist. Also die Städte werden grüner, werden lebenswerter, die Technologien werden besser, die Baustoffe werden natürlicher werden. Also das ist nicht mehr aufzuhalten. Und jetzt sitzen halt vielleicht nur ein paar alte Saurier an den Schalthebeln der Macht, in verschiedenen Ländern unterschiedlich geprägt. Aber im Grunde genommen glaube ich, der Acker ist aufbereitet für eine grüne, innovative und lebenswerte Stadtentwicklung.
Was tut sich in Linz da in der Hinsicht?
Sehr interessantes Vorgespräch vor diesem war gerade zum Thema Klimafonds. Die Stadt Linz hat einen Klimafonds ausgeschrieben. Da werden jetzt also die ersten Projekte eingereicht. Also wer das jetzt hört, bitte auf die Homepage der Stadt Linz gehen, Klimafonds googeln oder suchen und einreichen. Und die Stadt versucht halt weiterhin logischerweise, aus meiner Sicht auch richtigerweise, ein Industriestand zu bleiben, ein Industriestandort zu bleiben. Wir leben ja in Linz und Oberösterreich von der Industrie oder von verschiedenen Industrien. Linz hat als Verdeutlichung 207.000 Einwohnerinnen, aber über 220.000 Jobs, also wir haben mehr Jobs als Einwohnerinnen und das liegt vor allem an der Industrie. Und das heißt, wir müssen einen Weg finden, diese Industrien nachhaltiger, vorhaltiger, innovativer zu gestalten, um Auswirkungen auf die Umwelt zu erreichen. Und da ist die Stadt Linz ganz sicher die richtige, das hat sie ganz sicher erkannt. Also bei uns wird halt der Weg über die Technologie gesucht und wir tun uns bei manchen, aus meiner persönlichen Sicht, bei manchen Themen wie Radfahren und Autoverkehr ist ein bisschen schwieriger, aber das ist, wie gesagt, eine Frage der Zeit.
Weil du es gerade angesprochen hast, ich habe es ein bisschen mitbekommen, in Linz hat es heuer im Sommer das Projekt Autofreie Innenstadt gegeben. Wir kennen das natürlich auch aus Wien. In Linz, glaube ich, habt ihr es ausprobiert, das hat wirklich gut funktioniert, nach ein paar Tagen wieder abgedreht. Wie hast du das wahrgenommen oder kannst du uns das ein bisschen schildern?
Ja, also ehrlicherweise wahrgenommen habe ich das echte Peinlichkeit, ganz ehrlich. Also ich habe zu wenig Einblick, woran es dann ganz genau gelegen hat, dass es so geworden ist. Aber es hat dann eine gewisse Dynamik angenommen und das, was jahrelang irgendwie vorbereitet worden ist, dieser sogenannte autofreie Hauptplatz, wurde eigentlich innerhalb weniger Stunden, weil es einen Megastau gegeben hat, aber ja nicht nur wegen, also weil verschiedene Faktoren zusammengekommen sind, eine Demonstration von der Radlobby und so weiter und so fort. Das hat dazu geführt, dass wirklich ein Megastau entstanden ist. Und dann hat man das sozusagen aus Reaktion wieder abgedreht. Und ich glaube schon, dass man ehrlicherweise sagen muss, das ist schon eine echte Peinlichkeit. Aber manchmal hilft der Schmerz der Peinlichkeit so sehr, dass man das nicht wiederholen möchte. Wir werden das neu überdenken in der Stadt und dann wahrscheinlich stärker und schneller vorangehen, als es zuvor möglich gewesen wäre. So schätze ich die Stadt Linz dann schon ein.
Ja, das ist auch sicher kein einfaches Projekt, das sich kurzfristig umsetzen lässt.
So ist es.
Chris, neben deiner Rolle in der Tabakfabrik beschäftigst du dich auch viel mit sauberer Luft, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, im Grunde auch wieder aus einer Reaktion, persönliche Notlage. Meine Tochter, unsere Tochter, hat einen angeborenen Gendefekt namens Mukoviszidose. Und dieser Gendefekt hat verschiedene Effekte auf den Körper, aber ein massiver ist, dass sozusagen dass der Chloridkanal gestört ist, dass der Salzgehalt nicht stimmt und aus diesem Grund bildet sich Schleim und dieser Schleim kann nicht abgehustet werden, bleibt im Körper stecken und das betrifft vor allem den Darm und die Lunge. Und ein bisschen Linderung bringt sozusagen das Inhalieren von Aerosolen, also salzhaltiger Luft, dann wird da, das kennt man selber vom Meeresbesuch, man springt ins Wasser, die Nase beginnt zu laufen, Schleim kommt raus. Und diesen selben Effekt gibt es also bei Mukoviszidose und vielleicht der COPD. Und deshalb müssen also Mukoviszidose-Patientinnen auch dreimal am Tag salzhaltige Luft inhalieren, sogenannte Aerosole. Und das war sozusagen nach ein paar Jahren der Panik und des Verzweifelns bin ich dann zu Freunden gegangen und habe gesagt, bitte helft's mir. Und so bin ich zum Wolf Briggs von Coop Himmelblau gekommen. Der hat mit mir dann ein Hotelresort am Meer geplant, wo das am besten Standort ist, sozusagen, wo die salzhaltige Luft erzeugt wird durch die Meeresluft und das Brechen der Brandung und den Wind, der diese Aerosolpartikel sozusagen in das Resort weht. Das ist das eine. Das zweite war aber dann die Frage, ja, aber wo baut man das hin? Was ist denn gute Luft? Wie kann man das also richtig wissenschaftlich ergründen? Und da habe ich einen großen, hat mir das Schicksal geholfen, der Christoph Steindl, vormals Catalyst, jetzt Cloudflight-Chef, ist bei uns am Areal, mit dem war ich in einer Veranstaltung namens Glut und Asche, wo sich die Urban Miner unter Tage getroffen haben. Und der Christoph hat mir erzählt, was er macht, eben Satelliten, Bilderauswertung, Technologie und so weiter und so fort. Und dass sie eben Aerosole beobachten. Und Aerosole eben in seiner Erklärung sind halt Schadstoffe, schlechte Luft. Und ich war dann sehr erstaunt und habe gesagt, du Christoph, aber eigentlich bei uns ist es umgekehrt. Aerosole ist für uns ein Begriff wie Muttermilch und Bepanthen, also was uneingeschränkt Positives. Und da waren wir doch sehr erstaunt, dass wir gegenseitiges, also ein Bild haben, das sozusagen genau gegenseitig ist. Und so haben wir uns zusammengetan, haben das angeschaut, also eine Firma in Frankreich, Grasp, die einen Algorithmus für die NASA, für die ESA, für die JAXA und so weiter, für Weltraumorganisationen zur Verfügung stellt und praktisch mittels Satellitenauswertung gute, schlechte, verschmutzte Luft sehen kann. Und mit denen haben wir uns zusammengesetzt, über den Christoph Steindl, der ist da investiert, und über Christian Federspiel, haben sie zusammengesetzt und haben gesehen, ach du Scheiße, wir haben echt was Gewaltiges gefunden. Unsere Ärzte, die Mediziner, die Forscher von unserer Seite und die Tech-Nerds und Experten aus der Satellitenbranche, wir können tatsächlich feststellen, was heißt gute Luft, wie groß sind die Aerosolpartikel, welche Bestandteile haben diese Schwebeteilchen, also sind sie 10% Donaunebel, 20% Verrußung, Abrieb von Reifen und so weiter und so fort. Und haben dann aus ein System entwickelt, das besteht aus der Aufnahme von Satelliten. Dann gibt es noch weitere Daten von Sensoren an Häusern. Und da hat uns die Soravia-Gruppe sehr geholfen. Die hat uns Häuser, Immobilien zur Verfügung gestellt, wo wir schon Sensoren anbringen. Wir verknüpfen also diese Ground-Level-Daten und jene Daten von den Satelliten miteinander, obwohl es eine andere Datensprache ist. Dann haben wir noch einen Scooter erfunden, dank dem Walter Hoema, der sozusagen gerade 250 Scooter gehabt hat, haben praktisch Flottendaten noch mit integriert und haben jetzt eben einen Turm gebaut, einen Messturm, der als Prototyp schon funktioniert. Und all das zusammen, Satelliten, die Sensoren an den Wänden, die Flottendaten von den Scootern und dann habe ich noch Messdaten vom Rucksack und so weiter ergeben. Insgesamt das genaueste Bild von Luftdaten, die es momentan auf der Erde gibt. Und diese Kollaboration nennt sich Atmos Aerosol Research, ist auch eine Firma und da bauen wir halt ständig, ist eine Forschungsfirma, Forschungszweck und da bauen wir halt ständig Prototypen und das macht halt einen richtigen Spaß und ist nebenbei ganz, ganz wichtig für die Umwelt.
Man hört schon heraus, dass das wirklich ein Herzensprojekt von dir ist, ein Küstenort mit besonders guter Luft. Wie nah seid ihr in dieser Vision schon?
Wir haben einen Standort oder eigentlich mehrere Standorte. Dann, wenn man einen Standort hat, braucht man noch einen, der das Grundstück hat oder dir verkauft, dann brauchst du aber noch Geld. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir gerade Vertragsverhandeln mit einer Privatstiftung, die sehr groß im Tourismus auch sie betätigt. Also die hat die Grundstücke, sie hat auch selber schon 2800 Tourismusbetten, das heißt, sie sind auch Betreiber und sie haben genug Kapital, um dieses Areal zu bauen und jetzt kommt's und sie haben den Willen, weil sie wissen, dass das ein richtig wichtiges Thema wird und denkt mal an die K&K-Zeit, also diese Luftkurorte, das Rausfahren aus einer überhitzten Stadt hin in den Wald und Wald duschen zu generieren oder an die Krimmler Wasserfälle und so und das wird immer mehr. Diese Stiftung hat das erkannt, ich möchte jetzt den Namen noch nicht sagen, da wird es eine Pressekonferenz geben und mit denen bauen wir das. Jetzt hat uns Corona sozusagen ein wenig zurückgehauen, weil das Reisen ein bisschen schwierig ist, aber im Grunde genommen sind wir da so gut wie startklar. Ich klopfe jetzt aber auf Holz, ich hoffe, ihr habt es gehört, dass da nicht nur was passiert, weil wir hatten schon mal ein Grundstück und eine Baufirma und waren schon mal beim Vertragsunterzeichnen in einem anderen Land, aber dann gab es da ein Erdbeben. Dann haben alle gesagt, naja, das ist zwar jetzt Pech, aber wir so schnell nicht wiederkommen, hat es jetzt 100 Jahre nicht gegeben. Und 4 Tage später war wieder ein Erdbeben und somit haben sie die Pläne ein bisschen zerrüttelt. Also ich bin sehr optimistisch und doch dann noch ein klein wenig vorsichtig, dass Mutter Natur nicht wieder zurückschlägt.
Ich darf an der Stelle jetzt mal festhalten, dass das sicher eine der schönsten Entrepreneurship-Geschichten ist, die ich wahrscheinlich jemals gehört habe und hoffe sehr, dass deine Tochter bald in einem Atmos-Resort Urlaub machen kann.
Ja, das ist sehr nett und das ist sehr motivierend und diese Blumen duften wunderbar. Ich würde sie aber gerne gerecht im Team verteilen an dieser Stelle, weil gerade bei diesem Thema ist die Kompetenz, also die eigene Kompetenz erlischt sehr schnell und man kann nur in der Kollaboration was weiterbringen. Und ehrlicherweise ist dieser Kampf gegen diese Schlange, gegen diesen Dämon Mukoviszidose, gegen diese Menschengeißel, auch mittlerweile sehr, sehr spannend geworden. Und ich betrachte sie nicht nur verzweifelt, sondern mit einer Spielfreude, weil man völlig, also wirklich faszinierende Menschen mit unglaublichen Technologien kennenlernt. Meine Tochter, meine Kinder da integriert sind, ganz viele Prominente und Nicht-Prominente mithelfen, viele Internationale. Und das macht Spaß. Und Das Beste ist ja, wenn man seiner Tochter, seinen Kindern helfen kann und dann noch Millionen Kindern dazu, weil vor kurzem ist ja das, sozusagen die Studie wieder veröffentlicht worden. Pro Jahr sterben in Europa alleine 400.000 Menschen an Luftverschmutzung und deren Folgen. Jetzt kommt noch sozusagen vielleicht Millionen oder Milliarden geschädigte Menschen dazu durch Covid-19, die auch wieder ein Lungenthema haben. Und so ist von einer Person der in Anführungszeichen Markt oder der Bedarf so angewachsen in den letzten 5 Jahren, dass nun immer größere Firmen, immer größere Stiftungen sozusagen mit uns zusammenarbeiten wollen, weil das Thema der Luft, das ja unsichtbar ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dadurch auch entrückt ist von den Alltagsproblemen, aber immer deutlich in den Fokus der Gesellschaft kommt. Und somit wird auch unsere Arbeit wichtiger. Und deshalb, ob es jetzt noch ein Jahr dauert, 2 Jahre oder 3 Jahre, wir bleiben da dran. Social Entrepreneurship heißt ja sozusagen nicht unbedingt alle 6 Monate eine Firma hochzubringen und zu verkaufen, sondern da geht es ja um viel, viel mehr, um einen intrinsischen Wert. Und das geht's bei uns. Und übrigens, wir generieren viele Spenden, aber nicht einen Cent nehmen wir für unsere Projekte, sondern wenn du uns 100 Euro gibst, dann kriegt 50% des AKH die Forschungsstation von der Frau Dr. Renner für Mukoviszidose und 50% kriegen jene Menschen, denen es jetzt schon schlecht geht und denen, die wollen wir nicht vergessen. Also wir generieren Geld, geben das aber weiter und der Rest ist eigentlich ein klassischer wirtschaftlicher Ansatz. Und das noch geboren in der Tabakfabrik, das ja vorher staatlich organisierter Drogenhandel war, mit 50 Milliarden Zigaretten, die da produziert worden sind und durchaus sozusagen ein gesellschaftliches Problem war.
Ja, absolut. Darf ich dich vielleicht gleich da anschließend fragen, zum Abschluss, welche Projekte hast du dir denn für die kommenden Jahre für die Tabakfabrik vorgenommen? Wie wird sich das Areal noch weiterentwickeln?
Ja, die kommenden Jahre, also jetzt gibt es Bauliche noch bis ziemlich genau 2025. Also es gibt einen denkmalgeschützten Teil, der ist im Besitz, also bislang ist alles im Besitz der Stadt Linz, aber der denkmalgeschützte Teil, ich weiß nicht, wer bei uns das Areal kennt, aber neben der grauen Garage sind 2 gleiche Bauteile, die werden jetzt gerade umgebaut. Eines davon für die bildende Kunst und für medizinische Einrichtungen. Das wird Ende des Jahres fertig, sind 9000 Quadratmeter. Dann im Sommer, also ein halbes Jahr später, Sommer 2021, werden dann nochmal 9000 Quadratmeter fertig sein. Das ist also schon mitten im Umbau und auch schon so gut wie ausvermietet. Jetzt momentan wird auch das Kraftwerk in der Mitte umgebaut. Da kommt mit dem Linzer Bier eine Linzer Traditionsmarke zurück. Wir haben diese Schwerölrohre und das Gasrohre rausgenommen aus diesem wunderbaren Kraftwerk, haben sie durch Gerstenleitungen ersetzt. Und Kreativität hat ja auch was mit Rezeptur zu tun. Und gemeinsam mit der Braunion und mit dem Linzer Bier bauen wir da ein unglaublich feines Restaurant mit einer Craft-Bier-Anlage rein, wo das Linzer Bier gebraut wird. Und oben im ersten Stock ist ein Hörsaal Null, da wo vieles beginnen wird und wo alle, die am Areal arbeiten, praktisch einen gemeinsamen, früher hätte man gesagt, Mehrzweckraum zum Präsentieren, zum Feiern, zum Malen und zum Diskutieren haben. Das ist das Projekt, das dann im ziemlich genau in einem Jahr fertig wird und bereits, wie angekündigt, im Februar des nächsten Jahres, also es passiert alles irgendwie parallel, bauen wir dann 64.000 Quadratmeter um 190 Millionen Euro dazu, gemeinsam in wirklich feiner Abstimmung mit einem super Team, mit der Baufirma Bodner, also da viele, viele, viel Lob für diese Baufirma und für den Martin Zechner, der sozusagen als Architekt da dafür verantwortlich zeichnet, Zechner und Zechner. Also, und da bauen wir halt den Rest dazu und da bauen wir erst einmal ab nächstes Jahr 2 Jahre runter und dann 3 Jahre nach oben. Und am Schluss wird unter anderem ein 108 Meter hoher Turm da sein, der Schulen, Offices, ein Hotel, Boarding House und so weiter beinhaltet. Und das ist genau das, was wir im denkmalgeschützten Teil nicht unterbringen. Und dann kann man bei uns leben und arbeiten, Firmen und Familien gründen. Und das ist sozusagen die große Chance für die Tabakfabrik, ein wirklicher Ort der Produktion zu werden, ein Teil der Stadt, ein Stadtteil, der hauptsächlich produziert und in die Zukunft schaut.
Chris, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal gemeinsam ein Craft Beer in der Tabakfabrik trinken können.
Okay, Sarah, das war wirklich ein cooles Gespräch mit dem Chris Müller. Jetzt wissen die Leute, die ihn noch nicht gekannt haben, welch genialer Kopf da hinter der Tabakfabrik in Linz steckt. Ich bin ja persönlich noch ein wenig gespannt, wie es mit der Tabakfabrik weitergehen wird, weil die hat ja, glaube ich, noch eine klitzekleine Chance, zum Standort der kommenden Technischen Universität in Oberösterreich zu werden. Sarah, was glaubst du, wird das so sein?
Ja, wie die Tabakfabrik schon des Öfteren bewiesen hat, ist sie für Überraschungen gut. Also wer weiß. Ich, liebe Zuhörer, freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir uns alle wieder hören und sage an dieser Stelle schon einmal Tschüssikowski.
Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüsseldorf.